willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist wie immer Oliver Hahn und ich sitze hier zusammen wie immer mit Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Deinem kongenialen Partner. Hallo
meinem Olli. Die Rampe habe ich jetzt verpasst, ne? Wir haben uns in den letzten Folgen mit den unterschiedlichsten Kurzgeschichten befasst. Wir hatten 5 hatten wir jetzt am Stück rausgehauen und gelesen und jetzt tauchen wir wieder ein in ein Buch für die nächsten 7, 8, 9 Folgen. Mal gucken, wie wir das so ausgestalten. Ich habe richtig Lust darauf. Und bevor wir jetzt einsteigen und wieder in unseren gewohnten Arbeitsrhythmus kommen, wie wir das sonst immer so gemacht haben, ist schön, das auch zu sagen, ne? Immer so. Also schon bei Stephen King und Michel Houellebecq und wie sie alle heißen.
Weil wir schon routiniert sind quasi.
Ja, so in so ein Workflow.
Literaturkritiker sind wir jetzt.
Das weiß ich noch nicht. Sind wir das?
Ja, irgendwie schon. Die Frage ist, welches Niveau Literaturkritiker, ne? Mhm. Aber das würde ich schon behaupten, ja. Ist ja bestimmt kein geschützter
Berufsbezeichnung. Auf geschützte gar keinen Fall ist das bei der IHK ein geschützter Ausbildungsberuf.
Literaturjournalisten sind wir.
Ui, ne, dann müssen wir mal die Definition befragen, was jetzt alles dazugehört. Oder einfach ein paar stumpfsinnige Podcaster aus Erfurt, die meinen, sie müssten jetzt hier auch noch ihren Senf dazugeben. Und das werden wir jetzt auch tun. Und bevor wir da jetzt einsteigen, ist es vielleicht auch für die Neuen, die jetzt irgendwie gerade nochmal reinhören und sagen, das Buch, das wird's jetzt, soll es jetzt werden. Folgendermaßen wird das laufen. Wir lesen das Buch in der gesamten Länge. Am Ende von mehreren Folgen haben wir dieses gesamte Buch, was als nächstes kommt, gelesen und besprochen. Das unterteilen wir in etwa Abschnitte von 50 Seiten plus minus, je nachdem, wie es so hinhaut. In dem Buch haut es tatsächlich sehr gut hin. Und alle 50 Seiten treffen wir uns und besprechen das, was uns darin aufgefallen ist, was wir Neues dazugelernt haben, woraus wir Schlüsse ziehen, wie vielleicht die weitere Handlung oder sogar das Ende aussehen könnte. Denn das Buch kennen wir beide nicht, oder?
Nee.
Nein. Es gibt auch mehrere Verfilmungen dazu, die habe ich jetzt nicht gesehen und du auch nicht gesehen?
Keine davon, nein.
Gut, sehr gut. Und so wird es laufen. In der ersten Folge werden wir uns mal ganz kurz nur ein paar Fun Facts zu Patricia Highsmith reinwerfen, bevor wir dann starten mit der Inhaltsangabe und den Themen und Motiven in einer offenen Runde.
Hast du schon gesagt, welches Buch wir besprechen? Das habe ich gerade vielleicht auch überhört, aber
habe ich einfach gar nicht, weil ich tatsächlich davon ausgegangen bin, dass es hoffentlich in der Folgenbeschreibung steht oder als Folgentitel da ist.
Ach so, alles klar, ja. Also für alle, die das auch überhört haben, vielleicht der talentierte Mr. Ripley, genau, aus dem Jahre 1955 werden wir lesen von Patricia Highsmith und es ist ja auch immer so eine Frage mit den Versionen, weil es da natürlich sehr unterschiedliche Versionen dazu gibt immer und wir haben uns entschieden für jene aus dem Diogenes Taschenbuch Verlag, eine Version aus dem Jahr 2003 und werden jetzt in dieser ersten Episode die Kapitel 6 bis 9 lesen, was den Seiten 52 bis 101 entspricht.
Nein.
Nein, das stimmt. Bullshit. Nein. Ja, natürlich diese Kapitel 1 bis 5, was den Seiten 9 bis 51 entspricht. Ich bin ja schon bei der nächsten Episode. Das tut mir natürlich sehr leid.
Wir nehmen rückwärts auf.
Genau, richtig, ja. Genau, das ist das, was wir jetzt machen werden. Und wir sagen das dazu mit den Kapiteln, weil dir aufgefallen ist, dass das wohl bei unterschiedlichen Versionen des Buches auch immer so ein bisschen anders ist. Ne? Also in unserem Fall mit der Version aus dem Diogenes Verlag sind es die Kapitel 1 bis 5, die wir jetzt hier lesen. Das entspricht den ersten 50 Seiten.
Ja, ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob es jetzt in den anderen Versionen irgendwie andere Kapitelaufteilungen gibt. Ich meine es gelesen oder gehört zu haben, dass das nicht synchron ist, so wie es bei Stephen King war. Weil da war es in egal welchen Versionen es war, die Kapitelangaben haben irgendwie hingehauen. Deswegen geben wir jetzt einfach die Version nochmal an, damit ihr es nachlesen könnt. Ansonsten immer erst etwa 50 Seiten, gell? So, naja, gut. So.
Ganz genau.
Warum haben wir eigentlich das Buch gewählt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Also ich
weißt du noch warum?
Also wir hatten nach Houellebecq, das weiß ich noch, die ziemlich große Lust. Mal wieder etwas mit einer ganz klassischen, etwas zu nehmen, wo die Handlung im Vordergrund steht. Indem wir uns da so ein bisschen dran langhangeln können. Wir hatten ja so ziemlichen Spaß bei Stephen King. Und was liegt da näher, als sich ein Krimi zu nehmen zum Beispiel oder ein Thriller zu nehmen? Dann hatten wir noch gleichzeitig gedacht, es wäre doch mal geil, wenn es mal eine Frau wäre, weil ich habe so in mein Bücherregal geguckt und ich so, 90% der Autoren, die ich da stehen habe, sind einfach Kerle. Und dem wollten wir jetzt hier irgendwie ein bisschen Raum geben. Also das, wir kannten es noch nicht. Und Patricia Highsmith ist eine Autorin, die irgendwie einem immer über den Weg läuft. Oder zumindest ihren Abdruck in der Literaturwelt hinterlassen hat. Und der talentierte Mr. Ripley ist ein Buch, das irgendwie heute noch irgendwem was sagt. Ja, das ist jetzt nicht irgendein Roman, der rausgekommen ist und dann irgendwie in der Zeit verschwunden ist, sondern der wurde mehrfach verfilmt und ist wohl auch so das berühmteste Ding von ihr.
Genau, ich komme gleich noch ein bisschen detaillierter zu den Adaptionen, aber man kann ja sagen, im letzten Jahr erst wieder gab es eine neue Adaption von diesem
Ach,
Roman.
Ja,
ja, auf Netflix tatsächlich.
Na gut.
Unter dem Titel Ripley. Aber genau, wir gehen vielleicht einfach mal rein, erzählen mal ein bisschen was zu Patricia Highsmith. Amerikanische Autorin, die 1921 als Mary Patricia Plangman in Fort Worth, Texas geboren wurde. Sie hat im Laufe ihres Lebens nicht geheiratet, das heißt, zu dem Namen Highsmith kam sie über ihren Stiefvater, zu dem sie zwar eine etwas kompliziertere Beziehung hatte, dessen Namen sie aber trotzdem im Verlaufe der Zeit dann irgendwann angenommen hatte. Es gibt jetzt keine wirklichen Gründe dafür, weil das Verhältnis zwischen denen oder zwischen der Familie am Anfang durchaus sehr zerrüttet war, aber trotzdem kam es dann irgendwie dazu, ohne weitere größere Informationen dann im Endeffekt. Aufgrund der Trennung ihrer beiden Eltern, die sehr früh auch zustande kamen, wurde sie zunächst von ihrer Großmutter aufgezogen, zog dann aber später mit ihrer Mutter nach New York City. Sie studierte dort unter anderem englische Literaturwissenschaft und Latein am Barnett College. Das ist ein sehr besonderes College, weil es zum einen sehr hoch angesehen ist, zum anderen auch nur Frauen zur Verfügung stand, dort zu studieren. Also es war ein reines Frauencollege. Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst in diversen Jobs, unter anderem als Verkäuferin in der Spielzeugabteilung eines New Yorker Kaufhauses. Also erstmal, wie es so typisch bei Studiengängen ist, die so ein bisschen kreativer sind, dass man erstmal nicht in dem Beruf startet, sagen wir mal, den man sich eigentlich vielleicht erträumt hatte. Und sie beschäftigte sich aber schon sehr früh im Privaten mit verschiedenen Geschichten, mit Gedichten, aber auch mit Zeichnen und Malen. Und schrieb dann eben auch die ersten Geschichten bereits, unter anderem veröffentlichte sie bereits in der Studentenzeitschrift Barnett Quarterly, eben an diesem College dann, ihre ersten Geschichten und bekam dann 1943 ihren ersten richtigen festen Job als Comic-Texterin und Geschichtenentwicklerin bei einem Verlag in New York. Bereits vorher, ab 1941, gab es erste literarische Erfolge durch die Kurzgeschichte The Heroine und den Roman Strangers on a Train. Filmfreaks wird das vielleicht jetzt auch schon mal was sagen, denn das ist eine Geschichte, die dann später von Alfred Hitchcock veröffentlicht wurde. Der Fremde im Zug im Deutschen.
Ah ja.
Genau. 1953 schrieb sie dann den Roman The Price of Salt, was so einen ersten richtigen Durchbruch im Prinzip markierte, in dem es um eine lesbische Liebesbeziehung ging, was auch so ein bisschen darauf hinweisen lässt, dass Patricia Highsmith durchaus jemand ist, der autobiografisch arbeitet, weil sie selber auch lesbisch war. Und ja, das ist halt so ein kleines Indiz dafür. Und dann 1955 eben dieser erste richtig große Hit, der auch bis heute eigentlich ihr größtes, bekanntestes Werk darstellt, nämlich natürlich der talentierte Mr. Ripley. Eine Adaption, die so berühmt ist und so groß ist, dass sie im Verlaufe der Geschichte auch dreimal filmisch umgesetzt wurde. Das erste Mal 1960 in dem Film Nur die Sonne war ihr Zeuge von René Clément mit Alain Delon in der Hauptrolle. Ich weiß nicht, ob dir der jetzt was sagt.
Überhaupt nicht.
Sehr bekannter französischer Schauspieler, vor allem im französischen Polar, also auch in Kriminalfilmen tätig, unter anderem Der eiskalte Engel ist ein sehr berühmter Film mit ihm, ist so eine sehr große französische Ikone, erst vor ein paar Jahren leider dann von uns gegangen auch. 1999 dann natürlich die Verfilmung, die relativ viele von uns kennen dürften, nämlich der talentierte Mr. Ripley von Anthony Minghella mit, wie heißt er? Matt Damon in der Hauptrolle, genau.
Jude Law und Gwyneth Paltrow, glaube ich, spielen da auch mit.
Ach, die sind auch mit dabei, okay. Mhm. Ja, ich habe den Film nicht gesehen.
Ich auch nicht. Hm. Aber ich hab so das Filmposter und so ein paar Szenen vor Augen, weil das, glaube ich, die Zeit war, da gab es Premiere noch oder so. Da lief der bei Premiere und da gab es mal so Trailer und Werbung dafür.
Ja, ich kenne den Film vor allem aus der Fernsehwerbung und aus genau diversen Beschreibungen in der TV-Movie, die meine Eltern damals auch gekauft haben. Von daher
Ausgezeichnet von der
Richtig, ja.
Von Movie-Redaktion. Ja, richtig. Die härtesten Filmredaktion Europas.
Einer der besten Filme aller Zeiten. Ja, ja. Genau. Ja, ist auch tatsächlich sehr gruselig, wenn man das heute so durchgeht, was da alles so ausgezeichnet wurde. Aber ist egal. Und dann im letzten Jahr eben, 2024, als Ripley, also diese Netflix-Serie, einfach eine Miniserie von Steven Salien, mit Andrew Scott in der Hauptrolle. Andrew Scott werden einige von euch und du auch kennen aus der Serie Sherlock. Dort spielt er nämlich den Moriarty.
Ach ja, der Schwarzhaarige.
Mhm. Genau, richtig. Und hat jetzt in den letzten Jahren tatsächlich auch relativ viele große Filmproduktionen begleitet und erlebt gerade so ein bisschen seinen schauspielerischen Durchbruch. Also unter anderem durch diese Serie, aber auch durch sowas wie All of Us Strangers beispielsweise.
Nur was ist denn hier los?
Sehr toller Film tatsächlich. Habe ich erst letztens gesehen. Ganz, ganz großartig. Genau, insgesamt gibt es von diesen Tom Ripley-Romanen 5 Stück. Also es ist dann wirklich so eine richtige Serie geworden, kann man sagen. Nämlich durch die weiteren Romane Ripley Underground, Ripley's Game, The Boy Who Followed Ripley und Ripley Underwater. Tatsächlich Ripley's Game, auch etwas, was mehrmals verfilmt wurde. Es gibt einen richtigen Film namens Ripley's Game. Ich habe nur leider gerade gar keine Assoziation dazu. Ich weiß nur, dass es ihn gibt, weil mir der Name irgendwas gesagt hat. Und es gibt tatsächlich den deutschen Film, der amerikanische Freund von Wim Wenders, der sich auch sehr stark daran anlehnen soll. Genau, 1995 ist Patricia Highsmith dann leider in Locarno gestorben durch ein Krebsleiden, weil sie inzwischen auch in Europa gelebt hat. Also im Laufe der Zeit ist sie nach Europa umgezogen, hat unter anderem in Frankreich gelebt, in Großbritannien. Und ist eben bekannt als vor allem Autorin von psychologischen Kriminalromanen, wobei es gar nicht mal so sehr darum geht, wer ein Verbrechen begangen hat, also nicht der klassische Whodunit, sondern es geht eher um die psychologischen Motive hinter einer bereits feststehenden Figur. Also Why Done It ist der Begriff, den ich dazu gefunden habe tatsächlich. Sehr interessant. Etwas, was vielleicht auch noch Thema wird, keine Ahnung, eventuell durch ein paar Taten. Es geht oftmals darum, dass unauffällige Durchschnittsmenschen zu Verbrechern werden. Und Patricia Highsmith ist dabei nicht auf bestimmte Genres festgelegt. Also auch Science-Fiction oder Horror findet sich im Verlauf ihres Werkes einfach dann immer mal wieder. Es gibt bestimmte Vorbilder, an denen sie sich orientiert hat. Und das ist ziemlich lustig, weil ich habe das Gefühl, dass ich das letzte Mal so ungefähr die gleichen Namen vorgelesen habe, als wir über Ernest Hemingway gesprochen hatten. Also da gibt es so Leute wie Dostoevsky, Nietzsche, Edgar Allan Poe, Joseph Conrad, Franz Kafka, Jean-Paul Sartre, und Albert Camus tatsächlich war ja auch ein großes Vorbild von Herrn Hemingway. Und man muss vielleicht noch der Vollständigkeit halber zu einer Kontroverse um sie herum Stellung beziehen, nämlich dass sie sich vor allem im Privaten gegenüber Freunden und auch in einigen Schriften, nicht unbedingt in ihren Romanen, oftmals rassistisch und antisemitisch geäußert hat. Das heißt, sie hatte gewisse Aversionen, sagen wir es mal so, gegen vor allem Afroamerikaner und war auch durchaus jemand, der dieser Verschwörungstheorie einer jüdischen Weltverschwörung und auch dem Holocaust nicht so unbedingt abgeneigt war. Das der Vollständigkeit halber.
Also als Leugnerin?
Ja, so in der Art und Weise.
Oh, wow.
Ja, also so, sie hat ihn nicht komplett geleugnet, aber hat ihn doch sehr stark abgeschwächt. Und da gab es auch so einen bestimmten Begriff dafür, den habe ich mir aber nicht aufgeschrieben.
Okay.
Genau, aber wir trennen hier, wir wussten das erstens nicht und zweitens trennen wir strikt Werk von Autor.
Ja.
Und deswegen werden wir natürlich uns der talentierte Mr. Ripley unabhängig von ihren problematischen Positionen zu Gemüte führen. Vielleicht schwingt sowas ja zwischenzeitlich hier mit, aber das wird ja interessant sein, das zu lesen.
Genau. Und dann wissen wir es.
Bevor du zur Story vielleicht kommst,
muss
ich mal was gestehen. Denn ich habe natürlich ein paar Texte gesehen oder mir durchgelesen zu Patricia Highsmith. Und da kam dann irgendwann der Satz, also ich paraphrasiere den mal, 1955 schrieb sie dann ihren bislang größten Erfolg, der talentierte Mr. Ripley. In diesem Roman geht es um eine Person, die das und das macht, was da und dazu führt.
Ach, scheiße.
Das war in einem Satz und ich wurde heavy gespoilert.
Alter Schwede.
Also ich weiß sehr, sehr heavy in einer gewissen Weise, was im Verlauf der Geschichte noch passieren wird. Und das kann man jetzt schon so ein bisschen antizipieren.
Okay.
Deswegen ist das, gehe ich hier nicht ganz unbefleckt in diese Romanreise rein, ja, die wir jetzt gleich haben werden, dann im Verlauf der nächsten knapp 8 Folgen. Ich gebe das zu bedenken, wenn ich vielleicht über einzelne Motive oder sowas spreche. Ich werde es versuchen, das so wie bei Friedhof der Kuscheltiere zu machen, wo ich ja auch den Ausgang schon kannte, und mich so ein bisschen zurückzuhalten, was allzu tiefe Prognosen angeht, sag ich mal. Und werde mich dahingehend eher auf so ein paar Kleinigkeiten berufen.
Okay.
Aber den ganz großen Heavy Spoiler, den man vielleicht nicht unbedingt mitbekommen könnte oder sollte, den habe ich quasi mitgeliefert
bekommen. Okay, dann würde ich gerne, das ist jetzt kurz Podcast, Redaktionssitzung, fürs nächste Mal lesen wir erst das Buch, ohne irgendwas vorher zu recherchieren.
Ja.
Und dann kümmern wir uns drum. Würde ich vorschlagen?
Ja, kann man so machen.
Ja?
Ja.
Dann erzählen wir halt einfach am Ende des, oder am Ende des, dieser ganzen, des Buchgelesens kommt der Autor zum Tragen.
Wobei ich noch nicht so richtig sicher bin, ob ich das tatsächlich schlimm finde, weil ich auch tatsächlich im letzten Jahr, nee, vor 2 Jahren, einen Film gesehen habe, der rausgekommen ist. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher Film das ist, weil du ihn gesehen haben könntest eventuell, von dem gesagt wurde, dass er sich sehr, sehr stark an genau dieser Geschichte mit orientiert. Und dahingehend konnte man schon so ein bisschen
Minenfeld,
antizipiert. Man darf im Prinzip gar nichts mehr konsumieren.
Nein.
Wenn man einen Podcast hat.
Ja. Aber ich sag mal, pass auf, das ist ein Buch von 1955. Ja. Es ist okay.
Ich glaube auch.
Ja. Es ist okay. Ja, jetzt kann man mittlerweile auch, Sixth Sense kann man jetzt mittlerweile auch spoilern.
Das stimmt, ja.
Also die Zeit ist jetzt.
Ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das so wahnsinnig schlimm ist tatsächlich, weil ich doch im Verlaufe der Geschichte, da können wir dann später nochmal genauer drüber reden, wie wir das erstmal so empfunden haben, diese ersten 5 Kapitel, weil mich doch eher das Wie hier eher interessiert hat, als das, was potenziell passieren könnte. Von daher ist es vielleicht gar nicht so wahnsinnig schlimm, aber reden wir später drüber.
Okay, gut. Genug um die Spoiler drumherum getänzelt. Wir beginnen, ihr lehnt euch zurück. Ich erzähle euch kurz, um was es geht. Und dann schauen wir mal, ob es Lukas mit seinem kleinen Rachen wieder besser geht. Und dann kümmern wir uns um das, was uns aufgefallen ist. Also, wir lesen oder haben gelesen Kapitel 1 bis 5 in der Diogenes-Ausgabe. Es beginnt mit: Tom blickte zurück. Er sah den Mann aus dem Green Cage treten und eilig ausschreiten. Tom ging schneller. Der Mann folgte ihm, so viel stand fest. Tom hatte ihn vor 5 Minuten bemerkt, als er ihn von einem anderen Tisch aus vorsichtig beäugte, als wäre er sich nicht ganz sicher. Aber fast. Und das fast genügte Tom. Er hatte sein Glas geleert, gezahlt und das Lokal verlassen. Der Verfolger stellt sich als Herbert Greenleaf vor. Und Herbert Greenleaf geht davon aus, dass Tom Ripley seinen Sohn kennt, Richard Greenleaf, weil ein befreundetes Pärchen, die Shrievers, ihm davon erzählt hatten. Herbert Greenleaf möchte, dass sein Sohn aus Italien wieder zurückkommt. Es wurden schon mehrere Versuche unternommen, ihn dazu zu bewegen, doch Richard, auch genannt Dicky, scheint sein Leben in Montebello fortsetzen zu wollen. Und Tom scheint als Freund von Dicky daher eine gute Idee zu sein. Mr. Greenleaf würde natürlich auch die Kosten der Überreise übernehmen. Und so sagt Mr. Greenleaf zu Tom: Und wenn jemand wie Sie, der lange nichts mit ihm zu tun hatte, ihm eindrücklich vor Augen führt, warum er zurückkommen soll, kann er Ihnen auch keine persönlichen Absichten unterstellen. Nach dem Treffen kehrt Tom in seine Unterkunft zurück und wir erfahren, dass er in wirklich ärmlichen Verhältnissen lebt. Derzeit kommt er einen Bekannten namens Bob unter. Die Schäbigkeit der Behausung hatte Tom schockiert. Und es hatte ihn schockiert, dass er jemanden kannte, der so lebte. Doch er hatte gewusst, dass er dort nicht lange bleiben würde. Und jetzt hatte sich Mr. Greenleaf gefunden. Irgendwas findet sich immer. Das war Toms Credo. Am Tag nach dem ersten Aufeinandertreffen mit Mr. Greenleaf putzt sich Tom heraus, um Bilder für einen Reisepass machen zu lassen. Doch bevor er sich in die Stadt aufmacht, wartet er auf den Briefträger, der einen Scheck von einer gewissen Edith Super Raw in seinen Briefkasten wirft. Ausgestellt war dieser Brief auf die Einkommensteuerbehörde. Und wir erfahren, dass Tom Ripley unter einem falschen Namen, George McAlpin, Gelder in Form von Schecks in regelmäßigen Abständen von den unterschiedlichsten Menschen zugeschickt bekommt, weil die glauben, sie gleichen damit überfällige Steuerschulden aus. Für Tom geht es hierbei eher um den Spaß, denn eigentlich hat er keinen Zugriff auf die Schecks und lagert sie irgendwie in einer Jackentasche, in einem seiner Jackets und möchte sie vernichten, bevor er nach Europa aufbricht. Am Abend ist er bei den Green Leaves zum Essen eingeladen. Dort lernen sie sich etwas kennen. Wobei es scheinbar eher darum geht, dass die Green Leaves ihm von ihrem Leben erzählen. Zwar erzählt Tom ihnen aus seiner Vergangenheit, wobei diese eine Mischung aus tatsächlichen Erlebnissen und Erlebnissen anderer Menschen ist. Doch Tom bemerkt immer wieder, dass es die Green Leaves eigentlich weniger interessiert, wer er ist und wo er herkommt. Wir erfahren, dass Toms Eltern im Hafen von Boston ertrunken waren, als er noch ziemlich jung war und er von seiner Tante in Denver aufgezogen wurde. Und er schreibt, oder sie schreibt, er sagt, es war das erste Mal an diesem Abend, dass er unruhig geworden war. Ein Gefühl der Unwirklichkeit verspürt hatte, so wie man sich vielleicht fühlte, wenn man log. Doch es war in etwa das Einzige gewesen, was er gesagt hatte, was nicht gelogen war. In der folgenden Woche bereitet er seine Abreise aus New York vor. Er kündigt sein Zusammenwohnen mit Bob Delancey auf, besucht Mark Priminger, bei dem er vorher 3 Monate gewohnt hatte. Keinem von ihnen erzählt er, wohin er aufbricht und was er eigentlich vorhat. Und schließlich lernen wir Cleo Dobell kennen, eine Künstlerin, die Tom als Vertraute bezeichnet. Mit ihr als Einzige kann er über den Auftrag der Green Leaves und seine bevorstehende Reise nach Montebello sprechen. Von ihr erfährt er eine freundschaftliche Bemutterung hinsichtlich seiner Vorbereitung. Hat er Papiertaschentücher eingesteckt, Wollsocken, Impfungen, Erkältungstabletten? Es ist schließlich Herbst in Europa. Am Tag seiner Abreise erwarten ihn Bob Delancey und andere Nichtstour an Bord des Schiffes in seiner Kabine, um mit ihm die Abreise zu feiern. Das stößt Tom ziemlich negativ auf. Schließlich zieht er sich mit Paul, Zitat, dem einzig Anständigen im Raum, auf die Reling zurück. Auch diesem erzählt er nichts vom Grund und dem Ziel seiner Reise. Letztendlich flüchtet er vor Bob und seinen Freunden und wartet bis zum Ablegen des Schiffes an Bord der 2. Klasse, ehe er in seine Kabine zurückkehrt. Dort findet er einen Geschenkkorb der Green Leaves. Und Patricia Highsmith schreibt, Tom hatte noch nie so einen Geschenkkorb erhalten. Für ihn war das immer etwas horrend Teures gewesen, das nur im Schaufenster von Feinkostgeschäften feilgeboten wurde. Nun stand er da, Tränen in den Augen, und plötzlich senkte er das Gesicht in seine Hände und begann zu schluchzen. Und damit endet Kapitel 5. Und wir öffnen für alles das, was uns aufgefallen ist.
Ja, dann machen wir das. Ja, wie startet man da rein? Also,
wie fandst du das Lesen erstmal?
Ja, wie fand ich das Lesen?
Wie ging es so runter?
Es ging erstmal gar nicht so sehr runter. Mhm. Ich habe erstmal ganz schön meine Probleme gehabt, was vor allem mit so einer gewissen Überforderung zu tun hatte, die vor allem durch eine, und das ist so ein bisschen was Lustiges, weil du hast im Vorfeld ja bei uns in unserem Chat, da bei WhatsApp, ein Figurentableau reingeschickt, wo du die verschiedenen Figuren in eine Konstellation reingepackt hast.
Ja.
Und tatsächlich ging es mir erstmal so, dass ich von diesen ganzen Figuren sehr stark überfordert war, ne? Und erstmal nicht mehr wusste, okay, wer war jetzt eigentlich wer nochmal? Und warte mal, Richard, ach ja, der heißt ja auch Dicky, der heißt ja, ne, der hat ja quasi 2 Namen sozusagen in dieser Erzählung erstmal. Und diese Verkomplizierung durch dieses große Figurentableau hat bei mir erstmal dazu geführt, dass ich Schwierigkeiten hatte, einen Überblick mir zu verschaffen. Das ging beim zweiten Mal Lesen dann durchaus besser. Auch weil ich mir dann irgendwann gedacht habe, dass es vielleicht gar nicht so wichtig ist, diese ganzen Figuren beisammen zu haben, sondern dass es eher auch über eine gezielte Überforderung von uns als Lesern vielleicht erstmal geht. Aber das ist ein Interpretationspunkt, den ich dann später vielleicht nochmal detaillierter einbringen möchte. Ansonsten ist es ja ganz witzig, dass dieser Roman bisher eigentlich nicht besonders komplex geschrieben ist, ne? Also es ist so relativ viele normale Hauptnebensatzkonstruktionen, es wird nicht zu lang, das ist jetzt nicht, lustigerweise ist jetzt nicht wie Kafka, der ja als Vorbild hier genannt wurde, der aber trotzdem, der dafür bekannt ist, durchaus mal seine Sätze über mehrere Seiten zu ziehen oder über eine mal zumindest. Und es ist so ein bisschen schwierig gewesen insgesamt, dem doch zu folgen, auch weil der Roman doch sehr spart mit Erklärungen oder besonders bildhaften Beschreibungen von Umgebungen oder von Figuren vielleicht auch generell, ne? Also man bekommt mal so ein paar Snippets, zum Beispiel wie Frau Greenleaf aussieht, das bekommen wir gesagt. Wir bekommen gesagt, wie Cleo, seine Freundin, ja, also oder nicht feste Freundin, aber so sind eine sehr vertraute Person eben aussieht. Aber ansonsten bekommt man davon gar nicht so viel mit und von Tom Ripley selber haben wir ja auch zum Beispiel keine Beschreibung seines Äußeren jetzt in einer gewissen Weise. Das können wir ja ahnen, so ein bisschen irgendwie. Mhm. Also ich habe Matt Damon halt vor Augen durch die Fernsehwerbung von damals noch. Aber im Großen und Ganzen ist das ein Roman, der doch relativ viele Informationen einem liefert, aber keine wirklich konkreten, sodass wirklich konkrete Bilder vor dem inneren Auge entstehen. So erging mir das zumindest. Und es wird sehr viel gearbeitet mit eigenen Interpretationen auf Seiten der Leser eben, die sich selber Bilder aufbauen müssen. Ne? Also es wird erstmal relativ viel abverlangt, sagt man es mal so, von den Leuten, die das lesen. Und das macht es durchaus schwierig, aber irgendwie auch fruchtbar vielleicht dann. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit?
Überhaupt nicht so. Okay. Also ich fand, das ging total gut runter und hatte das Ich hatte tatsächlich einfach Bilder schon im Kopf von dem, was so beschrieben wurde. Also du hast ja am Anfang die Theke und die Bar und der rothaarige Barkeeper, der da ist und die ärmliche Unterkunft, in der er da so untergekommen ist. Und ich hatte manchmal das Gefühl, das sind wie so, wenn man so, es gibt ja so Künstler, die können so in drei Bleistiftschwüngen etwas anskizzieren und du hast, den Rest brauchst du nicht. Ja, und so hatte ich das irgendwie. Es brauchte nur die Beschreibung von der Dusche zum Beispiel in dieser ärmlichen Unterkunft bei Bob Delancey. Und man hatte schon so eine Idee davon, wie das aussieht. Man brauchte nicht wissen, wie sein Zimmer aussieht und wie das Bett aussieht. Das wäre alles, das kriegt man irgendwie zusammen. Ja, das ist nicht groß. Obwohl doch die ganzen Glasvasen, die wurden ja auch beschrieben. Weißt du, ich fand es schon irgendwie da. Und zu den Personen, wir haben insgesamt jetzt auf den 50 Seiten wurden 27 Personen namentlich erwähnt, ja, und da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, jetzt zumindest mit unserem Wissen, welche Funktion haben die, ja, also sind es wichtige Hauptcharaktere wie Herbert Greenleaf und Richard Greenleaf oder sind das Teile von, ich nenne es mal Worldbuilding, ja, sowas wie die ganzen Betrugsopfer, also alleine da, das sind schon 8 Namen, die genannt wurden und teilweise mit Künstlern, also einfach nur als Aufzählung und dann haben wir die ganzen Nichtstuer und die Tanten und so und da muss mal gucken, welche Funktion die erfüllen, ja, es kann sein, dass die Betrugsopfer also nie wiederkommen, sondern das ist einfach so ein Twist gibt, ja, okay, das ist in irgendeiner Welt und die gibt es wirklich und das sind nicht irgendwelche Opfer, sondern das ist Mrs. Edith Superaw und William J. Slatterer und Carlos de Sevilla und Frieda Höhn oder wie sie alle heißen. Ich habe dann irgendwann gedacht, ich habe jahrelang diese Raymond Chandler Bücher gelesen. Die hat, das ist auch so ein Krimi-Autor, so einer von denen, die so diesen Krimi-Noir irgendwie geschaffen haben, ja, mit dem Detektiven und der Büro-Whiskyflasche und dem Hut und wo es regnet und da kommt die hilflose Frau und ne, so ein Kram. Und da sind auch ziemlich viele Personen aufgetreten und irgendwann gab es dann den großen Reveal und sagst, okay, die Person ist es. Und das hat bei mir nicht gekickt, weil ich vergessen hatte, wer diese Person war. Und da war das nämlich irgendeine vom Anfang, die da mal mit Teil des Gesprächs oder sowas war, weißt du? Und irgendwie habe ich so die Ahnung, dass sowas vielleicht vorkommen könnte hier, ja, Und deswegen habe ich angefangen, die einfach mal in irgendeine Beziehung zu bringen, weil es eben auch so viele waren. Ja, in der Absicht, dieses Diagramm, was wir jetzt haben, immer wieder zu aktualisieren, gerade was die Beziehungen angeht, um dann hinterher rauszugucken, okay, worum geht es jetzt eigentlich? Es könnte natürlich auch sein, dass alle, die jetzt beschrieben sind, in New York, das ist alles New Yorker, ja, die Betrugsopfer sind New Yorker, die Nichtstuer sind New Yorker, Greenleaf, die Shrievers, alles New Yorker. Und wir verlassen jetzt New York und die werden nie wieder wichtig, wenn wir uns nur in Montebello aufhalten. Ja, also du könntest ja auch sein. Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwie gemacht, um irgendwie so ein bisschen den Überblick zu behalten.
Ja, ich glaube, es ist, ich habe nämlich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele Motive hier aufgeschrieben für unsere erste Folge. Mhm. Ich habe tatsächlich nur ein richtig großes, über das kann man aber sehr viel reden, tatsächlich.
Okay.
Und das ist, wäre bei mir Tom Ripley. Was ist das eigentlich für eine Figur? Wie können wir den lesen? Mhm. Wie ist das, wie wird er charakterisiert? Also das kann man ja erstmal so ein bisschen einfach mal aufdröseln, wie ich das aus meiner Sicht empfunden habe. Also wir haben erstmal keine wirklichen äußerlichen Beschreibungen. Wir können uns so denken.
Warte, bevor du anfängst. Im Grunde, wenn ich jetzt über meine drüber gucke, ist auch alles Tom Ripley.
Ach, lustig.
Ja, aber ich habe das in verschiedene Sachen unterteilt.
Ich habe es nicht streng unterteilt, aber es sind auch verschiedene Aspekte auf jeden Fall, die ich da nehmen würde. Aber erstmal so ein paar Sachen, die offensichtlich sind irgendwie, ne? Also dieses Fehlen von Äußerlichkeiten, aber dass wir uns irgendwie schon denken können, das ist irgendwie ein junger Mann. Es wird ja auch erwähnt, 25. dass er 25 Jahre alt ist. Genau, das ist so das, was man mitbekommt. Es kommt so eine gewisse Form, oder erstmal kann man vielleicht auch noch sagen, dass das ein Roman ist, der von auch aus einer autorialen Erzählperspektive erzählt wird, genauso wie wir es auch vorher bei Hemingway schon hatten. Wir haben es aber mit einem autoriellen Erzähler zu tun, der sehr nah an der Figur des Tom Ripley ist. Das heißt, wir bekommen sehr, sehr viel von seiner Gedankenwelt eigentlich mit. Oder zumindest, das wäre jetzt meine These, was wir glauben, was seine Gedanken sind. Denn das ist so ein bisschen schwieriger tatsächlich, finde ich wiederum. Wir bekommen mit, dass er so eine gewisse Form von Paranoia mit sich trägt, was wo offensichtlich ist, weil er Straftaten begangen hat. Also er denkt ja am Anfang, dass er verfolgt wird, eventuell von einem Polizisten, bis sich dann rausstellt, okay, das ist dieser Mr. Greenleaf, der möchte, dass ich seinen Sohn finde da in Italien. Und da kam für mich zum ersten Mal so ein bisschen der Gedanke, okay, vielleicht haben wir es ja auch erstmal mit so einer Art Opferfigur zu tun. Also vor dieser Auflösung tatsächlich, dass das Mr. Greenleaf ist, ne? Als ob der jetzt verfolgt wird irgendwie. Vielleicht haben wir es hier mit einer Figur zu tun, die tatsächlich irgendwie auf der Flucht ist und eine Figur, mit der wir Sympathie fühlen sollen tatsächlich. Und es gibt ja so ein paar Aspekte in diesem Roman bisher, die darauf hindeuten, dass wir schon positive Verbindungen zu ihm schaffen sollen, ne? Also erstmal, dass wir relativ nah an ihm dran sind, dass er zwar Betrüger ist, aber dass es irgendwie so ein Zwiespalt in seinem Denken gibt, ja, also er ist ja dann zum Beispiel gerührt am Ende, wenn er diesen Korb dann sieht, was man irgendwie kaum glauben kann, wenn man es bis dahin gelesen hat, oder dass er auch so eine gewisse, so ein schlechtes Gefühl auch hat, als er dann mitbekommt, dass Mrs. Greenleaf Leukämie hat und so, ne, und dass er da irgendwie schon so eine gewisse Reue dahinter steckt, obwohl er noch gar nicht gesagt hat, dass er irgendwas Böses plant oder sowas, ne? Sondern erstmal geht es ja nur um, er lügt im Prinzip diesen ganzen Leuten erstmal was vor, ne? Also,
wobei ich ja nicht mal glaube, dass er irgendwas Böses plant.
Ja.
Weil selbst wenn er von seinen Betrügereien redet, also sich selber redet oder wenn uns erzählt wird, dann hat das so eine gewisse Leichtigkeit. Mhm. Und dann hat das so ein da fehlt dieser böse Wille dahinter, weil die Schecks, das ist, ja, ich mache jetzt einen Spaß mit denen, das kann ich sowieso nichts machen, ich nehme jetzt keinem was weg. Und es wirkt so, das ist so sein Ding offensichtlich. Er ist auch nicht derjenige, der immer die Oberhand hat, sondern er schlägt sich halt durch. Der nimmt, was er kriegen kann, ja. Und jetzt kommt er halt gerade bei Bob Delancey um. Vorher war er bei Mark und Mark war eine Arschgeige. Hat gesagt, mach ich nicht mehr mit, ich gehe hier raus. Kannst dir aber schön irgendwie einen anderen suchen, den du da irgendwie befördern kannst.
Ja.
Ja, und kommt irgendwie so von einer Situation in die nächste. Es wirkt so, als würde er sich so über Wasser halten wollen.
Ja.
Ja, und immer so den nächsten Schritt. Manchmal vielleicht so ein bisschen wie Hans im Glück, der so die eine Sache hat und dann tauscht er die ein und dann kommt die nächste ein bisschen bessere und dann gibt es einen ganz anderen Weg mit dem, was er vorher hatte. So stelle ich mir das irgendwie vor.
Mhm. Ich finde es nur bezeichnend, dass er im Prinzip die ganze Zeit schon lügt. Über die ganzen Seiten hinweg, die wir jetzt eigentlich gelesen haben, hinweg kommen immer wieder Lügen heraus. Also das wird dann tatsächlich selber von ihm auch gesagt, ne? Also wir haben zum Beispiel hier solche Äußerungen wie Charlie Shriver hat mir erzählt, sie wären in der Versicherungsbranche, fuhr Mr. Greenleaf unverfänglich fort. Das ist schon eine Zeit lang her. Doch er wollte nicht sagen, dass er für die Steuerbehörden arbeitete. Nicht jetzt. Ich bin jetzt in der Buchhaltung einer Werbeagentur. Also da lügt er ja bezüglich seines Berufes und später, und das ist ja etwas, was erstmal auch mitgegeben wird durch diesen autoritären Erzähler dann zwischendrin. Also der kommentiert das ja in keinster Weise irgendwie oder stellt das erstmal als Lüge dann groß dar oder sowas, ne? Sondern das ist ja erstmal eine Rede von Tom Ripley, wie er selber sagt, dass er gelogen hat in dieser Situation.
Ja.
Aber später wird dann nochmal geschrieben vom autoritären Erzähler, dass er ja gerade gar keinen Job eigentlich hat. Das heißt, diese erste Szene hier, die wird gar nicht in irgendeiner Weise kommentiert und wir denken erstmal, ah, ist klar, er arbeitet anscheinend für eine Werbeagentur,
ja.
Was sich dann später allerdings wieder als Lüge herausstellt, wo ich dann auf den Punkt gekommen bin, okay, was kann ich hier überhaupt erstmal glauben in diesem ersten Moment, weißt du?
Mhm. Das hab ich auch gedacht. Ich glaube, irgendwann schon alles. Ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der uns das erzählt wird. Wir wissen das. Wir wissen am Ende mehr als die Personen, mit denen Tom Ripley zu tun hat, glaube ich. Mhm. Dafür wird zu viel erklärt nebenbei. Sie hätten es auch einfach lassen können. Oder er erzählt ja zum Beispiel auch von, wo war denn das? Dass er irgendwo in Denver war oder in Boston war, so eins von beiden, und da auf der Uni war. Hm. Ja, und hat da so ein bisschen erzählt, dass er da irgendwie auf dem Campus da rumgelaufen ist und so ein Kram. Und später erfahren wir ja, oder relativ zeitgleich erfahren wir ja, dass das ja nicht mal seine Geschichte ist.
Hm.
Das ist ja von einem Bekannten, der dort gewohnt hat, den er kannte, war das irgendwie eine Geschichte. Hm. Und so hat er das ja die ganze Zeit gemacht. Also der war ja auch irgendwie, der hatte mal irgendwo einen kennengelernt, der war in Harvard, Yale oder irgend sowas an irgendeiner Uni, ja. Und hat sich von dem alles erzählen lassen, wie es da ist, für den Fall der Fälle, dass er es brauchen kann.
Ja, ja, genau.
Ja? Ja. Und wir wissen das ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt davon ausgehen, dass er in der Versicherungsbranche arbeitet. Und dazu kommt ja auch, oder in dieser Werbeagentur.
Wobei bis dahin ja schon, also bis zu diesem Moment schon, bis wir später dann die Information mitgeliefert bekommen.
Ja, okay, ne? Das mag sein. Ja, da gebe ich dir recht. Okay. Wir wissen es aber, es wird aufgelöst.
Mhm.
Ja, am Ende wissen wir grob, was ist die Innenwelt oder was ist die Welt, wie sie wirklich ist und was ist die Welt, wie er sie nach außen strahlt.
Mhm.
Ja, es wird ja sogar beschrieben, dass er immer wieder einen anderen Namen für die Werbeagentur sagt und es fällt denen ja gar nicht auf.
Mhm.
Ja, also der ist ja im Gespräch mit den Greenleafs und, glaube ich, Burke oder Emily, also diesem Geschäftspartner,
ja.
Und sagt, verwandelt diesen Namen immer wieder.
Mit dem Künstler, ne? Den er da reinbaut, genau.
Der hat irgendein und diese Anordnung verändert er oder die Wörter tauscht er aus.
Genau,
so. Und das fällt keinem auf.
Genau, er hat statt einem ähnlichen Namen den Namen des Künstlers genommen, den er abgezogen hat, wo er uns ja relativ genau beschrieben hat, dass er die Steuerbehörde,
ja,
sozusagen.
Ja, stimmt,
ne?
Genau, und das erfahren wir ja, also, ne, das ist das eine, wird das über die Erzählung jetzt aufgelöst. Wir wissen, wie der Stand ist, er hat im Grunde gar nichts, der hat vielleicht ein Jackett und ein paar Klamotten, die er sich jetzt gekauft hat und sitzt jetzt im Boot, im Schiff nach Europa rüber.
Genau.
So, das wissen wir.
Montebello.
Ja gut, da muss er ja ewig im Bus noch fahren und so,
dauert
alles noch.
Ja, ja.
Und jetzt, was wollte ich noch sagen? Genau, wir wissen auch, wie seine Betrugsmasche, zumindest erstmal, wie zwei zumindest ablaufen.
Mhm.
Und das eine ist ja diese Scheck-Nummer, dass er sich einen gefälschten Ausweis besorgt hat, den er gefunden hat, dass er wohl mal kurz in der Steuerbehörde gearbeitet hat und sich dort die ganzen Dokumente hat eingesackt und die er dann rausschicken kann, dass er offensichtlich gut rechnen kann und irgendwas gut mit Zahlen kann, das scheint so sein Ding zu sein. Und dass er ein gewisses Auftreten besitzt, mit dem er die Leute am Telefon so weit kriegen kann, dass die sagen, alles klar, ich schick den Scheck jetzt los.
Genau, richtig, ja.
Und er hat sich ja so viele Fremdwörter, dieses Steuerjargon angelesen und angeeignet.
Das wollte ich gerade vorlesen tatsächlich,
ja, sehr gut.
Auch, ja, weil das auch so ein Moment war, den ich extrem spannend fand oder so bezeichnend dafür, wie anpassbar dieser Mensch anscheinend ist und wie er als Trickser eigentlich in dieser Gesellschaft fungiert. Ne? Also ich habe das mal hier so aufgeschrieben. Reddington war es übrigens, ne? Der Künstler.
Ja, Reddington ist es.
Mr. Reddington würde ihm keine Frage zu den Unterlagen stellen, weil er höchstwahrscheinlich nicht wusste, was er fragen sollte. Für den Fall, dass Mr. Reddington ihn fragen sollte, worum es überhaupt ging, hatte Tom sich alles mögliche Geschwafel zurechtgelegt über Besteuerungsgrundlagen und Steuerprogression, Steuererleichterungen und Vorsteuerabzüge. Vorauszahlungsmodalitäten und Nachzahlungsvorschriften, dass er in einem gemessenen Ton vorzutragen pflegte, dem sich so wenig entgegenhalten ließ wie in einem Sherman-Panzer. Bisher hatte niemand darauf bestanden, persönlich vorzusprechen und noch mehr davon zu hören. Auch Mr. Reddington gab klein bei. Tom hörte es seinem Schweigen an.
Mhm. Das ist ja toll. Also, heute würde man den als Scammer bezeichnen, der sich durchbullshittet.
Genau, richtig.
Ja. Also er hat irgendwas gehört und er weiß sich irgendwie zu präsentieren.
Genau, ja. Ich fand das ganz interessant, dass in der Recherche der Name Kafka so als Vorbild genannt wurde, weil dieser Mr. Ripley hier eine Figur zu sein scheint, die diese Vorgänge oder generell unsere Welt sehr, sehr gut kennt und sich in diese so hineinzulawinern weiß in bestimmte Situationen, weißt du? Weil bei Kafka, wenn man jetzt zum Beispiel den Prozess oder das Schloss liest, das sind so die beiden größten, wo das so am ehesten rauskommt, hat man eben dieses ganz große Thema Bürokratie. Ich brauche irgendetwas, um zu dem Ort zu gelangen und ich muss zu dem rennen und der sagt mir oder schickt mich nochmal zu einem anderen und so weiter und so fort. Und das ist ja genau das Gleiche, nur von der anderen Seite, ne? Also es ist so, als ob Mr. Ripley hier einen Josef K. zum Beispiel vor sich hat, dem er irgendwas erzählen kann, irgendetwas Bürokratisches, irgendwas Zusammenhangloses und er weiß, das Gegenüber wird das nicht hinterfragen, weil es gar nicht verstehen kann. Im Endeffekt, ja. Ne? So. Und diese schöne Bürokratiekritik, die sich hier so einfließen oder die sich hier verstricken lässt, das finde ich so, fand ich so toll auch nochmal so.
Und offensichtlich ist das in der Zeit noch so einfach gewesen.
Ja.
Dass er sich auch das hat irgendwie schicken lassen. Und dazu kommt, dass er, und diese Anekdote fand ich sehr witzig, er hat einen Drugstore irgendwo in der Nähe und da gibt es ein Telefon von dem Drugstore und hat diese Nummer angegeben als Erreichbarkeitsnummer für die Zahler, ja, und hat gesagt, ich bin Dienstag und Donnerstag Nachmittag zwischen 14 und 14.30 Uhr bin ich für Rückfragen erreichbar. Also hat Tom Ripley in dieser Zeit, Dienstag und Donnerstag, 14 bis 14.30 Uhr, in diesem Drugstore gestanden, ja, neben dem Telefon und hat gewartet, dass das klingelt. Nun ist der Drugstore, der Ladenbesitzer, ein bisschen seltsam, also ein bisschen unruhig geworden, was das anging, bis irgendwann das Telefon geklingelt hat und jemand gesagt hat, es reicht, wir wissen, was du vorhast und wir wissen, wo du wohnst und wir besuchen dich auch. Und es stellte sich raus, dass es gar nicht für Tom Ripley gedacht war, sondern für den Drugstore-Besitzer, der nämlich heimlich mit Drogen handelt. Und das fand ich ja so witzig, dass sich so zwei Con-Artists und Scammer und da irgendwie an einem Telefon getroffen haben.
Ja.
Super gut.
Was auch so eine Durchtriebenheit zeigt, die über Tom hinausgeht, ne? Also, dass andere Menschen halt auch dann eventuell
er ist
so
jetzt
sind,
nicht,
ne?
Er ist jetzt nicht besonders damit, ne?
Genau, ja. Aber er ist so diese Figur. Und deswegen ist er für mich bislang so eine wahnsinnig interessante Figur und eigentlich so ein Phantom, was ich nicht lesen kann. Weil ich nehme das, auch wenn du jetzt dagegen gesprochen hast, ich nehme das trotzdem so als These mit. Das ist auch übrigens nichts, was sich durch den Spoiler, den ich gelesen habe, irgendwie erklären lässt oder sowas. Ich glaube oder vermute, dass relativ vieles von dem, was wir hier erzählt bekommen haben, gar nicht stimmt, dass es vielleicht auch teilweise irgendwelche Figuren gar nicht geben kann. Das ist so meine These, dass wir auch als Leser belogen werden, sozusagen.
Ich glaube das nicht.
Es gibt viele, ich glaube das nicht,
dafür ist, wir sind im Jahr 1955, ich glaube das nicht.
Ja, das, ne, also unterschätzt mal die alten Leute nicht. Aber es gibt natürlich mehrere Stellen, an denen gelogen wird. Ich habe gleich noch eine richtig große Stelle, die das mich so drauf gebracht hat, tatsächlich.
Na, erzähl mal. Ja.
Aber ich würde erstmal gerne noch eine andere vorlesen, zum Beispiel auch, wenn es um Gefühlsmäßigkeiten geht.
Ja.
Mr. Greenleaf verließ den Raum mit seiner Frau. Tom blieb stehen, die Hände an den Seiten, den Kopf erhoben. In einem großen Wandspiegel konnte er sich sehen. Wieder ein aufrechter junger Mann, voller Selbstachtung. Er wandte schnell den Blick ab. Er handelte richtig, er benahm sich, wie es sich gehörte. Das ist allein schon, wie es sich gehörte, ne? Also er weiß über gewisse Gepflogenheiten hinaus und passt sich an, sozusagen.
Die High Society.
Und dennoch verspürte er ein Schuldgefühl. Als er vorhin zu Mrs. Greenleaf gesagt hatte, und das hat er vorher sozusagen, ein paar Seiten vorher genauso zu ihr gesagt, ich werde alles tun, um, und dann um ihn zu finden, also um den Sohn zu finden, das wird jetzt hier nicht.
Dickie zurückholen,
genau. Da war es ihm ernst gewesen. Er wollte niemanden reinlegen. Und trotzdem wissen wir ja im ersten Moment erstmal nicht, wie er das tatsächlich gemeint hatte, weil wir bisher nichts Gefühlsmäßiges in irgendeiner Form von ihm mitbekommen haben. Und jetzt merken wir, okay, er hat trotzdem irgendwie Gefühle. Und ich kaufe ihm das nicht so hundertprozentig ab. Weil er auch gesagt hat, er macht das so zum Spaß, dieses Ganze mit den, also diese Steuerbetrüge und so weiter und so fort. Ich bin irgendwie darauf geeicht, nicht so wirklich das zu glauben, was uns Tom Ripley hier erzählt. Weil ich schon diese Geschichte am Anfang auch so unglaubwürdig fand. Also es wird zwischendurch gesagt, dass er auch Mr. Greenleaf nur flüchtig früher mal gesehen hat. Und ich finde das so unglaubwürdig, dass Mr. Greenleaf ausgerechnet in dieses Lokal geht, wo Tom Ripley dann an der Theke sitzt. Ne?
Und nee, der hat ihn gesucht.
Genau, ihn gesucht. Aber dass er ihn auch findet, also dass er wirklich aus so einer flüchtigen Begegnung von vor ein paar Monaten oder Wochen oder was weiß ich dann, oder eigentlich eher ein bisschen länger her schon, aber genau weiß, okay, ich will jetzt genau diesen Menschen, weil der könnte ja eventuell wissen, ja, wo mein Sohn ist. Ne?
Ja.
Nur weil es mal halt ein Freund war irgendwie, den er mal kurzflüchtig kennengelernt hat.
Es war eine
hat.
Empfehlung von den Shrievers.
Genau.
Weil Tom Ripley die Steuererklärung für die Shrievers gemacht hat.
Ja, ja, ja.
Und die haben gesagt, der kennt sich doch mit dem aus. Der kennt doch Dickie.
Ja.
So. Und der ist ein guter Mann, der ist gut, der ist clever, der ist intelligent.
Ja.
Der könnte es wissen.
Aber wäre dann nicht eher zu seiner Wohnung gegangen oder hätte ihn irgendwie an der Wohnung aufgesucht? Der trifft ihn ja so in einem Lokal einfach.
Der sucht den in dem Lokal. Der weiß, dass er dort ist.
Meinst du?
Ja, das wird da beschrieben.
Echt?
Ja.
Er weiß, dass er
in weiß, dass er sich dort häufig aufhält, im Green Cage.
Okay, dann ist es vielleicht doch nicht so implausibel.
Also das ist, ja. Also der Herbert Greenleaf geht schon gezielt ins Green Cage,
ja,
um dort Tom Ripley zu treffen.
Okay.
Und verfolgt ihn natürlich dann, ne? So, aber der sucht den schon gezielt dort auf, weil der das weiß.
Ja, ja, genau, ja.
Ja.
Die Frage ist, woher weiß er, dass es ein Lokal, dass er in diesem Lokal immer ist?
Keine Ahnung.
Weißt du?
Ja.
Also das wirkt für mich wie so eine...
Okay, ich glaube, dass dieser Gefühlsausbruch und dieses, dass er Emily gesagt hat, er holt Dickie zurück, ich glaube, dass das echt ist. Und ich glaube, das hat mit der Beziehung zwischen Tom und den Greenleafs zu tun. Denn hier bahnt sich sowas wie so eine Para-Pseudo-Eltern-Nummer an. Tom als der Sohn, der jetzt noch da ist und verfügbar, ja, so der Pseudosohn für die Greenleafs, im selben Alter wie Dickie, ja, sieht vielleicht ähnlich aus wie Dickie und dann besucht er die auch noch, ja, es kommen ja so selten junge Leute wieder ins Haus und dann hört er sich auch noch den ganzen Abend diese elendig langen Geschichten an von denen, endlich haben wir jemanden aus der nachfolgenden Generation, ja, und dann ist das ja auch so aufgeladen. Dadurch, dass der eigene Sohn ja nicht zurückkommt. Und jetzt schicken wir jemanden los, der unserem Sohn so ähnelt. Ja, alleine weil er in derselben Generation ist und männlich ist. Dann wird das so, verschmilzt das so. Und die große Hoffnung, dann ist er auch, also, ne, dann ist er die Hoffnung, ihren Sohn wiederzukriegen. Und dann sitzt er mit Emily noch auf der Couch und guckt sich die Fotos noch an. Und das verschmilzt dann so aus Seiten der Greenleafs. Ja, so, okay, da haben wir jemanden. Deswegen kaufen die dem auch die Klamotten und die Überreise und schicken denen den Korb. Ja, das ist so alles so, das wirkt so, du bist so ein bisschen Ersatzsohn gerade, ja, so. Also wir haben ganz viele elterliche Gefühle, die müssen jetzt irgendwo hin und du bist jetzt, endlich haben wir jemanden, der sie jetzt abnehmen kann, so. Das ist von der Seite der Greenleafs. Na, und auf Toms Seite, der hat keine Eltern, ne? Dann hat der seine Pseudo-Eltern da jetzt plötzlich. Dann hat er jemanden da, der die wirkliche, sowas wie elterliche, nicht nur vielleicht Gefühle, sondern aber auch so elterliche Manierismen haben. Sich auf die Couch gemeinsam Abendbrot zu essen, über sich sprechen, wie war dein Tag, was machst du eigentlich so, über sich selber reden, dass man sich hinsetzt und die Fotos anschaut, bei einem Brandy mit dem Herr Vater spricht, ja, der die Weisheiten des Lebens an den jüngeren Sohn weitergeben kann und so weiter, ja. Also alles das, was, und dieses beides, ich hatte das Gefühl, die treffen sich. Die haben zufälligerweise mit Tom Ripley in diesem Modus, in dem die Greenleafs sind, haben die mit Tom Ripley genau den richtigen getroffen, weil der genau diesen Modus mitspielt. Der ist total empfänglich dafür.
er tut so, als würde er mitspielen, würde ich behaupten. Also er lügt die ja auch ganz klar an. Ne?
In
also,
allem, was er denen erzählt, genau. Lügt er die an.
Also, genau, also er sagt ja zum Beispiel auch hier, es gibt diese Zeichnung von meinem Sohn, hast du die mal gesehen? Und er so, ja klar, habe ich die gesehen, wunderschön. Und er sagt ja, ich habe keinen Schimmer, aber ich habe dann irgendwie sind die ihm vors Auge gekommen, ne? Als hätte ja. er sie tatsächlich schon mal gesehen und lügt dann weiter. Ne? Also das ist so, er tut so. Und es gibt ja auch während dieses Gesprächs einen Hinweis darauf, dass er nicht da sein will. Ne? Es gibt hier so eine Passage, da steht, ja, in dieser Hinsicht hat Richard Talent, sagte Mr. Greenleaf, nicht unzufrieden. Das glaube ich auch, stimmte Tom ihm zu. Sein Überdruss hatte eine neue Dimension angenommen. Er konnte es spüren. Manchmal überkam ihn das auf Partys. Meistens jedoch, wenn er mit jemandem essen ging, mit dem er eigentlich nicht essen gehen wollte und der Abend sich endlos hinzog. Jetzt konnte er notfalls vielleicht noch eine Stunde lang vorbildlich höflich sein, doch dann würde es innerlich in die Luft gehen und die Bar fluchtartig, verlassen. Das war ja vorher schon in diesem Gespräch in der Bar, ne? Und da merkt man ja schon, er will das nicht, ne? Also irgendwie ist er gezwungen, dieses Gespräch zu führen und will aber eigentlich mit Mr. Greenleaf überhaupt nicht wirklich reden. Und es gibt ganz kurz noch eine Passage, lese ich noch vor und
ja,
dann
bitte.
Es gibt nämlich später noch einen Hinweis darauf, den ich zumindest so interpretiert habe, dass er irgendwie auf dieser Europareise wollte und es so ein bisschen mit den Greenleafs darüber gesprochen hat oder zumindest mit dem Vater gesprochen hat, dass er dafür in Betracht kommt, überhaupt diesen Sohn zu verfolgen. Ne? Da steht auf Seite 21 bei uns. Für den heutigen Abend konnte er sich gratulieren, dachte er. Er hatte alles richtig gemacht. Mr. Greenleaf konnte nicht entfernt auf den Gedanken kommen, Tom habe die Europareise aus ihm herausgekitzelt. Ganz im Gegenteil. Er wollte Mr. Greenleaf nur helfen. Er würde sich bei Dickie alle Mühe geben. Mr. Greenleaf war ein so anständiger Zeitgenosse, dass er alle Mitmenschen automatisch für genauso anständig hielt. Tom hatte fast vergessen, dass es solche Menschen auf der Welt gab. Also der wundert sich richtig darüber, dass der das tatsächlich glaubt, was er ihm erzählt. Ne? So.
Ich glaube dir das und ich stimme dir in dem völlig überein. Ich glaube aber trotzdem, wir bewegen uns hier auf zwei Ebenen. Einmal ist es das, was in der Handlung passiert. Die Handlungsebene. Da ist bin ich voll bei dir. Das ist dem scheißegal. Der spielt sein Spiel, was er so spielt. Ja, ich bin in der High Society, höre mir diese dummen Geschichten an. Es ist langweilt mich, dass es mir die Haut zum Schmerzen bringt und ich eigentlich nur wegrennen möchte. Und natürlich erzählt er seine Lügen und erzählt diese ganzen Verbindungen und fährt seinen Film und macht seinen Modus, macht sein Ding, was Tom Ripley offensichtlich so macht und wirklich gut kann, scheinbar. Aber auf der emotionalen Ebene sieht es schon wieder anders aus. Denn er weint ja nicht vor Rührung vor den Eltern, vor den Greenleafs, sondern das ist ja etwas, was ihn überkommt und dem er ja noch nicht, dass er ja noch nicht so richtig einordnen kann. Weil er weiß, richtige Menschen haben dieses Erschaudern, wenn sie lügen. Aber er hat dieses Erschaudern, wenn er die Wahrheit erzählt. Also irgendwas ist da gerade anders, ja. Und dann, du hast ja auch vorgelesen, er betrachtet sich so im Spiegel und ist sich total unsicher und weiß auch nicht, soll ich jetzt eigentlich gehen und flüchten? Dann müssen wir nicht raus, es übermannt mich gerade, hier ist mir gerade alles zu viel, er beginnt irgendwie leicht zu zittern. Und dann zum Schluss der Geschenkkorb, den er dann hat und alleine in seiner Kabine, nachdem er das gelesen hat, jemand hat ihm ein Geschenk gemacht. Ein teures Geschenk, ja. Ihm. Weil er jetzt er ist. Oder zumindest der zu sein vorgibt, ist ja egal, das ist eins. Ist er total gerührt, dass er in Tränen ausbricht. Und das, glaube ich, ist etwas, was echt ist, was er vielleicht nicht kontrollieren kann, ja, das wissen wir noch nicht so richtig, oder das ihn noch so ein bisschen überfordert. Ich glaube, das bringt ihn so ein bisschen aus seiner gewohnten Bahn. Das kennt er nicht. In seinen ganzen Cons vorher ist das nicht vorgekommen. Und deswegen meine ich, es ist gerade der richtige Zeitpunkt mit dem richtigen Menschen, dass er so empfänglich ist für die Greenleafs, für das Thema der Greenleafs ist auch sein Thema. Ja? Nur entgegengesetzt.
Das leuchtet schon ein, auf jeden Fall. Also, ich finde es spannend. Also das würde ja bedeuten, dass es im Prinzip so eine Art Zwiespalt in ihm gibt, dass er auf der einen Seite vielleicht tatsächlich super smart sein will und irgendwie mit diesem Sohn dann irgendwie auch was vorhat oder irgendwie einen Vorteil draus zieht, wenn er ihn findet oder sowas, oder dass er diesen Gefallen tut für die Greenleafs. Auf der anderen Seite aber währenddessen merkt, verdammt, ich werde ja angefasst davon sozusagen emotional.
Genau, ne? Das. Es ist genau diese Ambivalenz, die er spürt. Hm. Und ich, ganz ehrlich, natürlich will der nach Europa fahren. Hallo? Der kriegt eine Reise nach Europa bezahlt mit einem Schickimicki. Ja, der kriegt ja sogar noch hier Geld, ja. Noch hier Fährtengeld, glaube ich, 600 Euro in Traveler-Checks. Und wenn es nicht reicht, dann sag gerne Bescheid.
Ja.
Ja. Vom alten Greenleaf. Da kannst du erstmal eine schöne Zeit machen für die nächsten 2 Monate oder so. Mhm. Natürlich nimmt er das. Mhm. Und das ist wieder der Modus von, es wird schon was kommen, Tom muss überleben. Mhm. Ja, Tom ist die Maus auf der Planke, die im Wasser ist. Mhm. Und dann kommt auf jeden Fall irgendwas anderes noch, wo er als nächstes raufklettern kann.
Mhm. Ja, verstehe. Nee, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt eine Person in dieser Geschichte, der er doch irgendwie dann offensichtlich zugeneigt ist, und das ist Cleo.
Ja.
Er sagt ja relativ klar, an 2 Stellen sogar, dass er ihr unbedingt erzählen muss, dass er nach Europa geht und warum er das tut. Er sagt uns das allerdings interessanterweise nicht, sondern das sagt er nur ihr, ne? Und sie ist dann begeistert und aus dem Häuschen und so. Und wir wissen natürlich auch nicht, hat er sie angelogen oder ihr die Wahrheit erzählt? Es gibt ja irgendeinen Grund, warum wir das jetzt noch nicht erfahren. Sie
Was
aber,
er ihr genau erzählt hat.
Genau, richtig. Er sagt ihr ja nur, er musste ihr unbedingt erzählen, dass er nach Europa fährt und den Grund.
Ja,
muss er ihr erzählen.
Ja.
Ja.
Also, du hinterfragst jetzt, ob es der wahre Grund ist.
Genau, ob das,
ich denke schon.
Ob es da etwas gibt, was uns als Zuschauern oder als Lesern in dem Fall verborgen ist.
Ich,
ne?
Glaube nicht. Ich glaube, da liest du zu viel rein.
Es gibt noch eine letzte.
Kurz, weil wir gerade bei Cleo sind.
Ja. Okay.
Da fand ich das so, ich fand das so interessant, dass er diese Bewunderung, die ist ja richtig in Begeisterung, in so wuhu, ist die ja ausgebrochen und sagt, das ist ja wie bei Shakespeare. Und dann war noch so ein Satz wie, ja, das ist genau das, was er endlich mal hören wollte. Weißt du, so, als würde er dafür bewundert sein, er ist der auserwählte Heiland und darf jetzt von diesen ganzen Leuten, die sich irgendwie durchschlagen in New York, da ist er jetzt derjenige, der auserwählt wurde, die Möglichkeit hat, nach Europa zu fahren. Das gute alte Europa.
Ja. Oder er registriert es einfach, ne? Er beschreibt einfach nur ihre Emotionen. Weiß nicht, ob er das unbedingt direkt so fühlt. Aber das.
Ja, aber ihre Reaktion, also
die ist schon sehr
euphorisch.
Ihre Reaktion ist sehr groß, ja. Die Frage ist, ob sich ihre Gefühlswelt, ob er das genauso euphorisch betrachtet wie sie, ne? Aber das ist ein. Weiß nicht, vielleicht für später ein Thema.
Das wissen wir gar nicht,
genau.
Tatsächlich, ne?
Ja.
Wir wissen nicht, ob der sich so richtig freut.
Genau, das liegt ja auch daran, dass wir eben, also wir bekommen schon wörtliche Rede natürlich von ihm mit, aber das ist das, was er sagt, und wir bekommen aus dieser auktoriellen Erzählperspektive mit geliefert, was er theoretisch denken könnte. Was schwierig ist, weil sich das in Teilen auch widerspricht dann immer mal in einigen Stellen, ne? Und deswegen ist es so schwer, ihn zu lesen. Und das hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass er eben als so ein Schauspieler im Prinzip durch die Welt geht. Und es gibt eine Stelle hier in diesem Buch, das ist die letzte versprochen, die ich jetzt wirklich vollständig vorlesen werde. Zu Beginn des 4. Kapitels, wo das auch so ein bisschen deutlicher wird, würde ich mal so nochmal sagen. Ich lese vor. Die Atmosphäre in der Stadt wurde im Verlauf der Tage immer sonderbarer. Es war, als hätte New York seine Echtheit oder Wichtigkeit eingebüßt und spielte ihm jetzt in einer gigantischen Anstrengung etwas vor, mit all den Bussen, Taxis und eiligen Passanten, den Fernsehshows in allen Bars an der 3rd Avenue, den Markisen vor den Kinos, die am helllichten Tag beleuchtet waren, der Geräuschkulisse aus 1000 lärmenden Hupen und dem Gewirr der Stimmen, die ohne Sinn und Zweck daherplapperten. Als würde die ganze Stadt am Samstag, wenn sein Schiff vom Kai ablegte, mit leisem Zischen in sich zusammensinken, wie eine Bühnendekoration aus Pappmaché. Und das war der Punkt, der mich so ein bisschen, dass dieser Hinweis mit der Bühnendekoration hier gesetzt wird, war für mich schon ein Hinweis darauf, er ist jetzt mit New York erstmal fertig. Diese Bühne, die ich euch hier jetzt sozusagen bereitet habe, auf der ich euch jetzt auch als Lesern was vorgespielt habe und den ganzen Leuten drumherum, damit bin ich jetzt fertig und wir fahren jetzt rüber nach Italien und da bauen wir eine neue Bühne auf sozusagen, wo euch wieder was vorgespielt wird. Das ist so ein bisschen der Interpretationsstrang, den ich hier rausziehe und was ich weiter verfolgen möchte. Also mir geht es tatsächlich, und das ist das, was ich auch in den nächsten Folgen dann machen werde, konstant jetzt schon darum, die Motivation und das Wesen, die Sinnhaftigkeit von Tom Ripleys Erzählung eigentlich konstant zu hinterfragen, weil ich dem Typen irgendwie nichts abkaufe.
Okay, ich, dann mach du das gerne, ich mach das nicht, ich glaube, ich nehme ihm das so ab und ich glaube, wir erfahren das, was wir erfahren müssen. Okay. Ja, was wollte ich gerade noch sagen, zu dem Fühlen und dass wir nicht so richtig wissen, ob der sich jetzt auch freut oder so, das können wir nur ablesen an dem, wie er so handelt, weil er geht dem ja nach, ne, also er geht dem Wunsch nach, den Green, also den Dicky Greenleaf zurückzuholen, ne, und bereitet sich irgendwie so akribisch drauf vor, aber wir wissen jetzt nicht, ob er sich so freut, wie so eine Spitzmaus sagt, ja, jawohl, endlich. Wobei ich mir auch fast vorstellen kann, jemand wie Tom in seiner Situation hat vielleicht immer Grund, sich nicht zu freuen, solange bis das, was in Aussicht steht, auch wirklich erreicht ist. Es ist alles so fragil, es ist alles so vage. Ja, es ist nichts, wenn der Scheck kommt, weiß er nicht, ob da nicht die Polizei dahinter steht, ob, weißt du, oder ob er den einlösen kann, ob der richtig ausgestellt ist. Er weiß nicht, selbst wenn er jetzt die Bankdaten von jemandem hat, ob der auch wirklich zahlt oder den, weißt du, was ich meine? Und es ist auch nicht klar, habe ich jetzt die Bude, in der ich jetzt bin, bin ich da jetzt länger als 3 Wochen oder bin ich da jetzt ein bisschen, also kann ich mich da jetzt ein bisschen wohler fühlen oder auch nicht? Weil er ist ja immer so auf dem Sprung und es ist nichts zum Freuen. Freuen bedeutet, ich habe jetzt etwas in der Tasche, was mir jetzt zu diesem Zeitpunkt etwas bringt.
Genau, er ist im Prinzip ein Mensch, der auf gar nichts irgendwie festgeschrieben ist, ne? Der so ein Leben, ja, ein Leben im Transitraum im Prinzip verbringt, ne? Also die ganze Zeit unterwegs, ohne eine feste Heimat. Eigentlich, ja, so ein Phantom, was man nicht auf irgendwas festschreiben kann, so richtig. Bislang zumindest, ne? Wir wissen, okay, es gibt anscheinend Emotionen da drin. Ich tue mich noch so ein bisschen schwer, das als wahr tatsächlich zu nehmen, aber, ne, das kann man ja erstmal so sehen. Und wir wissen, dass er irgendwie sehr viel lügt, um sich irgendwie durchs Leben durchzuschlagen, ne? Wir können nicht so richtig ihm trauen in jeglicher Hinsicht. Genauso, ja, wie es die Figuren nicht können eigentlich.
Ja, und er ja auch nicht. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er seine Eltern schon sehr früh verloren hat und er da irgendwie rumgereicht wurde und offensichtlich gibt es eine Tante, bei der er war, da wissen wir natürlich auch nicht, wie lange die bleibt, ja? Und was da die Umstände waren und wie er nur von Boston nach New York gekommen ist und so weiter und so fort. Und es, ich lese das alles als Überlebensstrategien. Es muss irgendwie eine Zeit gegeben haben, oder die ist ja immer noch, aber in der er damit beginnen musste, das zu tun, was er tut. Ja? Mhm. Er war im Grunde unwichtig. Vielleicht war das einfach immer egal. Ja? Und der Tom Ripley, der er wirklich war, der war nichts wert auf der Straße. Vielleicht war er ja wirklich zeitweise obdachlos und Straßenkind und was auch immer. Oder hat er einfach gelernt, ich kann mir auf, also es wäre auch möglich, dass er bei der Tante in Boston war oder denn war, keine Ahnung, eins von beiden, aber trotz im Grunde einfach egal ist. Ja, dass die vielleicht noch 5 andere Kinder hatte und er war das 6. und dann, ist mir egal, hier hast du was zu essen, viel Spaß. Kann ja auch möglich sein. Und er in irgendeiner Form dazu kommt, dass das, dieses Betrügen und offensichtlich funktioniert das, offensichtlich hat er den Grips dafür, offensichtlich versteht er ganz schnell, welche Gepflogenheiten in welchen Systemen und Milieus irgendwie herrschen. Das ist ja ganz wichtig, sich anzupassen, also unglaublich anpassungsfähig. Und das wird halt einfach seine Überlebensstrategie. Und die hat er so perfektioniert, dass das im Grunde da geht es nicht um Freuen, habe ich das Ziel jetzt erreicht, sondern da geht es einfach darum, habe ich jetzt für die nächste Zeit mein Überleben gesichert. Ja? Und dann ist das nicht mit Yeah, sondern dann ist, aber gut, vielleicht ist die Reise nach Europa schon ein bisschen offensichtlich was anderes als das, was er sonst hatte.
Meinst du, dass es ihm so gut geht oder hätte er gerne sowas wie einen festen Standpunkt? Um das mal so zu sagen?
Die Frage stellt sich, glaube ich, nicht, weil wenn du das Leben so lange hast, oder wenn Tom das Leben so lange hat und er kennt kein anderes Leben, ja, dann ist alles, was, wenn er so ein festes Leben hat, glaube ich nicht, dass er das aushält, weil er es eben nicht kennt. Ja, wenn du denen jetzt sagen würdest, Tom, halt mal die Füße still, du setzt dich jetzt mal hier hin, du kriegst jetzt dein regelmäßiges Einkommen jede Woche, du darfst, das ist dein Bett, das gehört jetzt alles dir, du darfst jetzt hier gerne wohnen, fertig, wird der nicht aushalten. Ich glaube das nicht, wenn jemand so in diesem Modus ist, traue niemandem, sei nicht du selbst, ja, setz dich nicht in Verbindung mit dir selbst, ja, weil was, wer bin ich denn schon, ja, glaube ich nicht, dass das so hinhaut. Das ist er, das tut er und das wird, glaube ich, in Montebello wird das noch spannend werden.
Ja, auf jeden Fall, klar. Also ich wäre schon tatsächlich bei Fazit für diese ersten 5 Kapitel angekommen. Ich weiß nicht, ob du noch etwas hast, was du besprechen möchtest.
Ich hatte hier noch die Frage, welchen Eindruck hast du von der Beziehung zwischen Tom und seinem Freundes- bzw. Bekanntenkreis?
Kein intensives tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, dass es eventuell sowas wie ein Freundeskreis, ich bin mir gar nicht mal sicher, ob es einen Freundeskreis gibt, ehrlich gesagt, weil das so oberflächlich beschrieben wird im Großen und Ganzen. Ne? Also es wird irgendwie mit dieser WG ja auch in Verbindung gebracht und es gibt dann noch Cleo, da gibt es eine intensivere Beziehung anscheinend, wo so ein bisschen unklar ist, ob das auch, ob da auch romantische Gefühle vielleicht dahinter stecken könnten oder sowas. Ne? Also das ist so eine Assoziation, die vielleicht automatisch dann irgendwie kommt.
Die hatten nie Sex oder irgendwas genau. miteinander. Es ist alles rein freundschaftlich und er gibt ja zum Schluss, gibt er eher so einen schwesterlichen oder brüderlichen Kuss irgendwie genau, auf die Stirn oder irgendwie sowas. Ja, also wir können jetzt mal davon ausgehen, dass da jetzt nichts.
Nee, genau, klar. Also es ist eine freundschaftliche Beziehung, aber trotzdem hat mich das so getriggert. Okay, es ist jetzt diese Person, der unbedingt sagen muss, dass er nach Europa fährt und warum und so. Ne?
Also natürlich spannend zu wissen, warum sie, ne?
Genau, es gibt eine intensivere Beziehung anscheinend zwischen den beiden als zwischen den anderen Freunden und ihm.
Ich habe eine Theorie dazu. Mhm. Ich glaube, du hast recht, also es gibt, irgendwie kennen die sich alle und so richtig ist nicht klar. Also ich dachte erst, das wäre so eine Gruppe von Betrügern. Aber das sind die ja nicht. Er beschreibt die ja so als Nichtstuer. Der Einzige, der da so ein bisschen raussticht, ist Paul. Ja. Mit dem spricht er so ein bisschen auf dem Schiff zum Schluss. Der ist ja irgendwie Lehrer. Mhm. Ich glaube, der war Lehrer. Und bei den anderen, die sind auch irgendwie irgendwas so Künstlerzeug-Kram. Ja. Die lassen sich ja teilweise nicht mal für Geld bezahlen, sondern in Deko-Accessoires aus Läden, in denen sie arbeiten. Mhm. Und ich glaube, ich sehe das die ganze Zeit so ein Konkurrenzding. Kennst du dieses American Psycho Ding, wenn die Visitenkarten, ja. Richtig. Wenn die da ihre Visitenkarten zeigen und Elfenbeine und eingeprägt und so ein Scheiß. Und dieses Bild hatte ich die ganze Zeit bei, wenn er mit diesen unterwegs war. Es geht immer darum, wer trumpft hier auf? Wer ist der Lauteste? Wer ist der Deutsche? Champagner, hol mir das ganze Zeug. Ja, wer macht was? Wer gönnt wem was? Oder wer ist der Gönner von jemandem? Ja, weil dieser Mark, bei dem er vorher war, der hat sich offensichtlich so auf die Fahne geschrieben. Er holt sich da irgendwelche Leute ran, die er dort wohnen lässt. Im Gegenzug dafür schmeißt er mit irgendwelchen Ratschlägen und Lebensweisheiten um sich. Ja, und spielt sich so auf als, ich weiß es besser, mach's mir nach. Und ich sehe das die ganze Zeit so ein Konkurrenzding. Ja, und er sagt, er nennt die auch als Nichtstuer. Das ist die Gruppe der Nichtstuer. Ja,
es ist die Frage, ob er diesen Konkurrenzkampf in irgendeiner Form, ob das irgendwas in ihm triggert, dass er diesen annehmen möchte, ne, und dass er auch zu irgendetwas kommen möchte, dass er jetzt vielleicht sich irgendwann denkt, ja, ich zeig's denen auf irgendeine Art und Weise, ne, also,
ja. Ich denke schon, also der wird das, in der gewissen Weise wird er das schon mitspielen,
ja.
Weil der hängt ja mit denen rum und offensichtlich sind die alle so miteinander vernetzt, dass sie wissen, zu welchem Zeitpunkt er aufs Schiff geht und vor allem, in welcher Kabine er sich befindet.
Was man gar nicht glauben kann, ne? Weil gerade wenn man irgendwie kurz vorher, das ist ja wirklich kurz vor der Fahrt, dass man von diesem Freundeskreis so ein bisschen was erfährt, erfährt man halt so ein bisschen was und auf einmal sind die dann alle in der Kabine und Tom hat irgendwie gar keinen Bock so richtig darauf, überhaupt verabschiedet zu werden, ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Ja.
Und will die im Prinzip so schnell wie möglich wieder loswerden, ne? Also es kommt nicht das Gefühl von einem Freundeskreis tatsächlich auf, ne? Sondern irgendwie wie so ein paar Figuren, die da reingeworfen wurden jetzt.
Ja, wieso nutzt Nieser, aber die niesen ja nicht Nutz von ihm.
Ja.
Also
die
haben ja nichts, er ist ja nicht der Reiche bei den Leuten hier. Ja. Er ist auch nur einer von vielen.
Schon ein bisschen unglaubwürdig, ne?
Ja, aber vielleicht ist er. Doch, vielleicht ist er.
Wollte ich mal kurz droppen.
Ja. Aber gut, in dem Fall, wenn man das jetzt mal so sieht, die Nutznießer haben ja die Möglichkeit, einmal auf einem großen Überfahrtsschiff in einer Erste-Klasse-Suite zu sein, weißt du?
Klar.
Und wär's nicht Tom Ripley gewesen, sondern ein Bert Visser oder ein Ed Martin, dann wären die bei dem auf dem Schiff gewesen, weißt du? Hm. Also das ist so, man hängt sich da so rein und weiß ich, ja, so ein Gefühl habe ich davon.
Ja,
ich würde es auch nicht als Freundeskreis bezeichnen, vielleicht.
Ja. Genau.
Gut, das war meins noch. Ansonsten bin ich, glaube ich, auch erstmal fertig.
Also wir haben das ja im Großen und Ganzen sehr unterschiedlich gelesen anscheinend, kann man sagen. Ne? Ja. Also ich hatte dieses Gefühl einer Überforderung eigentlich. Ich habe generell von Beginn an schon ein großes Misstrauen gegenüber unserer Hauptfigur, dass ich nicht so richtig weiß, was ich der überhaupt glauben kann. Also ich habe das jetzt natürlich so ein bisschen reingedroppt, aber dieser Freundeskreis erschien mir auch direkt so unglaubwürdig irgendwie. Ne? Und ich habe die eigentlich gar nicht mehr als wirkliche Charaktere so wirklich betrachtet in dem Moment tatsächlich. Ne? Also und das hat auf mir oder auf mich so diese generell so eine anti-immersive Wirkung gehabt, dass ich mich nicht in diese Geschichte reinlegen kann, sondern mit so einem konstanten Misstrauen eigentlich diese Seiten hier begleite. Aber das ging dir ganz anders.
Überhaupt nicht. Ja. Ich hatte so einen schönen Flow. Ich habe es ja dann als Hörbuch nochmal gehört. Also zumindest bis dahin, ich bin ja noch nicht fertig, gelesen von Gerd Heidenreich, ist einfach herrlich, ich sag's euch, es ist total schön, man kann gut folgen, ich habe einfach total, ich hatte dann gedacht, ja gut, jetzt müssten wir eigentlich gleich aufnehmen, das war vor ein paar Tagen, damit ich einfach, ich würde jetzt gerne einfach weiterlesen, weißt du so, es geht so gut runter. So, wenn wir jetzt die Themen fertig haben, kommt im Grunde jetzt die Voraussicht und von dem, was jetzt passieren könnte.
Genau, dann, ja, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Also, ich fange mal an.
Du musst ein bisschen vorsichtig sein, mein Freund, ne?
Ich muss vorsichtig sein, ja. Deswegen gehe ich nicht zu weit. Ich weiß nicht, inwiefern die Überfahrt generell eine große Rolle spielen wird auf diesem, ja, Luxus da, oder in dieser ersten Klasse zumindest. Das scheint ja irgendwie wichtig zu sein auch.
Und seine Angst vor Wasser, muss man auch dazu sagen.
Das stimmt, ja.
Das wurde auch noch irgendwie erwähnt. Mal gucken, weiß ich nicht.
Ja. Was ja auch lustig ist, dass er dann die Überfahrt macht, ne? Aber ja, wir wollen jetzt nicht so weit. Das ist natürlich, ne, ein bisschen spitzfindig kann man immer irgendwie. Man kann das auch überinterpretieren, will ich damit sagen.
Ja.
Sozusagen.
Ja, du kannst es auch überinterpretieren, genau.
Genau. Ja, tatsächlich fällt es mir so ein bisschen schwer, da jetzt vorzugreifen. Also, ja, was wird passieren? Erstmal wird ein Kennenlernen passieren. Glaubst du, er findet ihn? Er wird ihn vermutlich finden. Also diesen Sohn.
Ja, das hätten wir keine Story, glaube ich.
Genau, ja. Oder vielleicht besteht die Story aus einer Suche. Keine Ahnung. Dass es relativ lange dauert. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die relativ schnell zusammenkommen. Was vor allem das muss ich wirklich so sagen, was meinen Erinnerungen aus den Filmtrailern und den TV-Movie-Erzählungen begründet
Alter
ist,
Schwede.
Die ich noch kenne.
Alter,
also die werden sich schon treffen dann. Und dann
Du bist so vage in deine Voraussagen,
ja,
dass du es auch lassen können. Die werden sich treffen und dann wird irgendwas passieren und am Ende überlebt Tom. Weil es gibt ja noch andere Bücher davon. Also,
das ist ein guter Hinweis darauf, dass Tom überleben wird, wahrscheinlich. Es gibt ja noch 4 Bücher danach, genau.
Wow.
Aber vielleicht sind das auch Prequels, wer weiß. Ne? Und, wir erleben hier den Tod von Tom Ripley, keine Ahnung.
Wir sind in den 50er Jahren. Diese ganzen Metakram, der wird nicht stattfinden.
Ja, doch, da gab's schon, ne? Also,
okay, also.
Was denkst du? Also meine Feststellung, die werden sich treffen und es wird etwas passieren, Olli.
Wow.
Und jetzt kommt's.
Genau, wir werden Handlung erleben. Okay, also, ich glaube nicht, dass die Fahrt lange dauern wird. Ich glaube, wir sind relativ schnell da und diese Wegbeschreibung dorthin, weil die Überfahrt ist ja nur ein Teil davon. Der fährt ja zwischendurch, glaube ich, nochmal im Bus und irgendwie so ein Kram und, das wird jetzt nicht ewig dauern. Ja, jetzt hat sie erwischt, gell? Ja. Und es wird noch wichtig sein, wer Marge Sherwood ist, denn die ist eine, haben wir noch gar nicht erwähnt, die ist auf den Fotos zu sehen, die sich Tom mit Emily Greenleaf anguckt und da sieht er nicht nur Bilder von Tom in Badehose dort um Monty Bello, sondern auch eine Marge Sherwood, die da irgendwie mit rumgeistert.
Von Richard, meinst du? Bilder von Richard, meinst du?
Was habe ich gesagt?
Tom.
Ja, von Richard, genau, Entschuldigung. Bilder von Richard, von Dickie Greenleaf und auch eben Bilder von Marge Sherwood. Wer das jetzt nur ist und in welchem Zusammenhang die irgendwie stehen, das ist jetzt unklar. Er wird rübergehen. Was wird noch passieren? Ich glaube, also er wird sich da irgendwie durchbullshitten und er wird, glaube ich, am Anfang auch nicht sagen, weswegen er da ist. Das würde, glaube ich, zu sehr die Tarnung auffliegen lassen. Vielleicht macht er es so, dass die sich zufälligerweise treffen. Ja, er weiß ja nur, wer der ist und wo der so rumhängt und kennt ja die Kreise, kann sich dem anpassen und dann sitzen die in einer Bar oder irgend sowas. Ich kann mir vorstellen, dass da sowas wie eine Dreier-Ding-Beziehung irgendwie draus wird zwischen Marge, Richard und Tom, dass irgendwie sowas abgeht. Oder mal, irgendwas hatte ich denn noch? Lass mich überlegen. Und dass er vielleicht, also jetzt ganz am Ende, vielleicht einfach gar nicht irgendwie zurück will. Gar nicht zurückkommt, weil der hatte ja der Clio gesagt, na, ich bin ja in anderthalb Monaten, bin ich ja wieder da. Ja. Aber eigentlich hat er das ja nicht so gemeint. Das wurde ja gleich erzählt, dass das nicht stimmt, dass er das so, also nicht so meint, wie er es gesagt hat. Deswegen kann ich mir fast vorstellen, dass er das irgendwie so macht. Ich könnte mir vorstellen, dass er gemeinsame Sache mit Dickie macht und im Grunde da bleibt und sich dann von Mr. Greenleaf noch das Leben so ein bisschen bezahlt, von der Ferne aus, ja, und ihn so ein bisschen hinhält, so über die Zeit. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oder ist es irgendwie so ganz abstrus, dass, weiß ich nicht. Ich weiß halt nicht, also, wie Tom Ripley aussieht, weil ich hatte zwischendurch den Gedanken, wenn der den auf dem Foto sieht, dann schickt er den irgendwie noch Fotos von sich oder irgend so ein Kram, weil die sich so ähnlich sehen. Aber das ist ja nicht erwähnt worden, dass die sich ähnlich sehen, ja. Könnte natürlich irgendwie hinhauen, vielleicht übernimmt er irgendwie die Rolle von Dickie zu seinen Eltern oder irgend so ein Kram, macht er irgendwie so ein Identitätsding draus, weiß ich auch nicht.
Also wenn wir sozusagen auf dieser Ebene bleiben, dass wir erstmal das grundsätzlich glauben, was wir hier lesen, also ich versuche mich in deine Lesart reinzuversetzen erstmal, weil nur so ergibt es Sinn, ist mir gerade aufgefallen, einen Ausblick irgendwie auch
am Ende ist es ein Traum gewesen von ihm.
Ja. Nee, aber tatsächlich glaube ich auch, dass er erstmal lügen wird und sich gar nicht so als derjenige ausgeben wird, der er ist, also als derjenige, der von seinem Vater geschickt wurde, von Richards Vater sozusagen, sondern er wird erstmal lügen, wie er es ja bisher auch gemacht hat, ne? Das kann er ja sehr gut. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in irgendeiner Form zu einer romantischen Beziehung mit dieser Frau kommen wird.
Ja.
Was dann aber auch, und das kann ich mir gut vorstellen wiederum, weil das so ein Punkt ist, der hier vorher gelegt wurde, was durchaus dann auch zu Konflikten mit Clio vielleicht kommen könnte, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass es über diese Freundschaft hinaus mal mindestens Gefühle oder eigentlich von beiden Seiten eventuell gibt. Also mal mindestens so Gefühle von Tom ihr gegenüber, weil ich wüsste jetzt keinen anderen Grund erstmal, warum es ausgerechnet sie ist, die erfahren muss, dass er nach Europa fährt und warum das so ist, ne? Also irgendwie scheint es da doch mehr zu geben als diese Freundschaft und ich könnte mir vorstellen, dass das… Ich glaube auch übrigens, da, ganz kurz noch, dass Cleo und vielleicht noch der Vater, weil er ihn mit Geld versorgen muss, vielleicht sogar die einzigen beiden Figuren bleiben könnten, die wirklich noch wichtig werden für den Verlauf der Handlung weiterhin. Es sei denn, er kommt nochmal zurück, wer weiß. Ne?
Ja, genau, das meinte ich ja vorhin. Es kann ja auch sein, dass er einfach dort bleibt und dann haben wir die ganze New York-Bagage hier, ist dann völlig egal. Mhm. Ich hatte dann noch, gerade wo du sagst, wegen Marge und Cleo, es könnte ja auch sein, wenn er als so der Pseudosohn losfährt, könnte er ja auch einfach der Pseudobruder werden. Ja. Weißt du, dass sich so eine seltsame und daraus so eine Dynamik ergibt, dass er sich jetzt als Bruder sieht von Dickie und Dickie sagt, das ist der Bruder im Geiste. Also, dass so verschiedene Beziehungsebenen miteinander verschmolzen werden, die ganz seltsam sind und das halt zu Handlung führt. So, ich glaube, es könnte natürlich sein, wir wissen nicht, ob er schon mal einen Mord begangen hat für seine Sachen, ne? Also, wenn ich jetzt hier davon ausgehe, dass wir in sowas wie einem Krimi sind, dann könnte es natürlich auch, nur einen Mord geben. Ich weiß nicht, von wem an wem, aber das wäre noch eine Möglichkeit. Es könnte auch sein, dass er einfach nochmal gesucht wird tatsächlich, dass er einen Brief bekommt und sein ganzes Kram, sein Betrugsding ist aufgeflogen, irgendwie so.
Weil doch mal jemand nachgefragt hat, hier, wo überweise ich eigentlich Geld und die ganze Zeit, ist das wirklich, kann doch nicht sein, dass ich schon wieder Steuern draufzahlen muss.
Ja, das ist möglich und vielleicht kann er dadurch einfach nicht mehr zurück in die USA. Ja, weil er sonst irgendwie verhaftet wird oder irgend so ein Kram und er muss irgendwie dort bleiben. Und dort muss er sich ja auch irgendwie sein Leben finanzieren. Ja, dann kommt vielleicht irgendwie das Geld der Greenleaves mit rein.
Ja, also das könnte vielleicht dann auch generell noch ein Thema werden, wie er selbst mit diesem konstanten Lügen zurechtkommt und inwiefern sich nicht Widersprüche dort einweben, die dann irgendwann Figuren auffallen, ne? Und wie er vielleicht auch selbst irgendwie gar nicht so eine eigene Identität irgendwie hat. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Thema ist, dass er sich irgendwann so sehr in anderen Identitäten verstrickt, dass es eigentlich gar kein Tom Ripley in diesem Sinne mehr gibt. Ne? Also das würde zumindest darauf einzahlen, was Patricia Highsmith laut unseren Recherchen hier für einen Ruf hat, als eine Person, die sich eher mit den psychischen Gegebenheiten ihrer Figuren beschäftigt, als mit wer war der Verbrecher oder was.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass er so herausgefordert wird durch diese Marge Sherwood. Ne? Also weiß ja nicht, die könnte ja auch eine Liebschaft oder die Freundin von Richard sein.
Das halte ich für sehr wahrscheinlich tatsächlich.
Ja, es ist ja immer naheliegend, dass das jetzt irgendwie seine Freundin Frau ist oder so. Mhm. Was natürlich gutes Konfliktpotenzial birgt, wenn er sich da an Marge ranmacht irgendwie. Mhm. Das wäre irgendwas. Und dann ist natürlich die Frage, welche Position nimmt er ein, um den zurückzuschicken? Weil im Grunde hat er ja Greenleafs versprochen, ich versuche wirklich alles, um Dickie wieder nach Hause zu holen, ja, damit er sein Zeug da andingsen kann. Aber er weiß ja von Dickie gar nichts. Der weiß ja gar nicht, in welchen Lebensumständen der dort ist. Ja?
Ich meine, Mr. Greenleaf wirkt jetzt schon so gutmütig, dass er ihm wahrscheinlich auch einfach sagen könnte, ja, ey, ich habe alles versucht, aber dein Sohn will unbedingt dort bleiben, ich kann nichts machen. Und dass er das dann irgendwie
genau, das reicht so, danke, du hast es probiert, das reicht mir
ja,
schon.
Ja, genau, richtig.
Ja, das wäre.
Also so wirkt der Mr. Greenleaf zumindest auf mich, ne? Nicht, dass er jetzt irgendwie sagt, ja, hier, ich habe dir die ganze Kohle überwiesen, was
ja,
soll
genau,
das jetzt?
Ja, genau, jetzt möchte ich gerne, ja, stimmt. Ne? Also, ja, stimmt.
Irgendwie.
Der ist so nett.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das ist auch viel daraus geboren, das wäre jetzt so eine Interpretation von Mr. Greenleaf, dass er irgendwie das Gefühl hat, die Familie wieder zusammenbringen zu müssen, jetzt gerade, weil die Mutter ja kurz vorm
naja, klar. Steht, ne? Also so wie ich es verstanden habe, ist ja der Auftrag von Richard, das Familienunternehmen mitzumachen, dieses Burke Greenleaf Watercraft Incorporated, das soll er ja mitmachen. Er soll ja nicht irgendwie einen Kram zeichnen, sondern er soll ja
Die Schiffswerft.
Die Schiffswerft soll er mitführen, genau. Richtig. Ja. Ja, wow. Ja, also da werden die ein oder anderen Personen noch mit dazukommen, das glaube ich schon. Wahrscheinlich gibt es dann sowas wie einen Freundeskreis noch dort von Richard. Richard und Marge sind ja nicht alleine, glaube ich nicht. Die werden ja auch irgendwelche Bekannten haben, ja. Und vielleicht haben die Bekannten Verbindungen zu irgendwelchen Leuten nach New York. Oder die Shrievers kommen nochmal zum Sommerurlaub vorbei oder. Weißt du so, das kann ja alles möglich sein. Ja, ich bin gespannt, worauf es hinausläuft. Auf jeden Fall wird es eine Identitätsnummer, die dafür, glaube ich, die dafür steht, warum, das ist ja dieses Why done it, warum er etwas tut. Wir erfahren ja die ganze Zeit ihn und aus seiner Perspektive, die erklärt, warum er Handlungen macht. Und ich glaube, das wird das Ding werden.
Ja, nee, kann ich mir auch vorstellen auf jeden Fall.
Gucken wir mal.
Ich glaube, dass wir diese Geschichte erleben schon, die er uns erzählt, dass sich weitere Widersprüche auftun werden und dass wir irgendwann auch als Publikum oder als Leserschaft eventuell dann vor den Kopf gestoßen werden, dass vieles von dem, was wir bis dahin von ihm gehört haben,
alles falsch war.
Vielleicht gar nicht mal so korrekt war.
Ja, ich hab jetzt gerade noch überlegt, wir reizen das jetzt ein bisschen aus, weil es die erste Folge ist. Ich habe gerade noch überlegt, was könnte denn das Schlimmste sein? Also es muss ja zu irgendeinem Konflikt kommen, ja? Das ist ja nicht so, das Buch wird ja jetzt nicht ablaufen, dass Tom jetzt in der Hierarchie der Welt aufsteigt und er jetzt in Geld badet und an keine Bedingungen mehr geknüpft ist, sondern es wird ja irgendwie auf irgendwas hinauslaufen, was Tom dazu bringt, das zu bewahren, was er hat oder beziehungsweise das abzuwehren, was Gefahr für ihn bedeutet. Ja? Kannst du mir folgen?
Ich weiß nicht, was die Gefahr unter das Bewahrenswerte aktuell noch ist.
Richtig, genau. Das ist der Punkt. Was könnte das sein? Das könnte ja sein, wenn wir davon ausgehen, das ist eine Überlebensstrategie. Darauf hat er seine Identität aufgebaut. Könnte es etwas sein, was ihn in seiner Identität herausfordert? Und sagen, wer bist du denn wirklich eigentlich? Wo kommst denn du her? Dass er sowas wie überführt wird oder kurz davor ist, überführt zu werden in all seinem, was er macht. Vielleicht hat er sich verliebt in Marge. Und es kommt raus, dass er komplett alles gelogen hat und er sie damit verliert und er das erste Mal bloßgestellt ist. Er ist wertlos. Du hast es nicht verdient, mit Marge Sherwood zusammen zu sein. Also muss er etwas tun, was dafür sorgt, dass das nicht rauskommt. Weißt du, so ein Kram. Ich glaube, so in diese Richtung könnte es auch noch gehen. Dass er vielleicht tatsächlich einfach einen Mord begehen muss, um sich selber zu schützen mit dem, was er hat und das, was er vorhat. Mhm. Weil er ist ja offensichtlich der Bösewicht hier. Ja, also es geht ja nicht darum, wie ein Verbrechen an ihm begangen wird, weil darüber sind wir jetzt hinaus. Mhm. Er ist derjenige, er ist der Con-Artist, er ist der Betrüger, ja, er ist der, der aktiv Leuten irgendwie Schaden zufügt. Deswegen glaube ich, dass es so in die Richtung geht.
Mhm. Ja, interessant, ja. Also ich habe da auch eine Theorie zu, aber die will ich jetzt nicht sagen.
Gut.
Aus diversen Gründen.
Weil es Fakten sind und keine Theorie.
Aus Gründen, die bekannt sind.
Okay, gut. Dann haben wir jetzt nach fast anderthalb Stunden erstmal alles gesagt zu Der talentierte Mr. Ripley, Kapitel 1 bis 5.
Genau.
Von Patricia Highsmith.
Richtig.
In 2 Wochen geht es weiter.
Richtig.
Wie geht's weiter?
Wie gesagt, Version Diogenes Taschenbuchverlag, die wir lesen. Und da sind es die Kapitel 6 bis 9, die wir lesen werden.
Sehr gut. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid. Lest dieses Buch. Es macht richtig Laune. Seid nicht ganz so skeptisch, wie Lukas das ist. Lasst euch einfach reinlegen. Ansonsten, wenn ihr es nicht lesen wollt, dann bleibt einfach weiter dran. Hört weiter zu. Wir erzählen es euch und ihr wisst am Ende Bescheid. So, und damit vielen Dank und auf Wiedersehen.
Ciao.